Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime und Kontext. Ich bin Jonas. Und wie immer an meiner Seite Mara, die kritisch nachfragt und den Alltagsblick mitbringt. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen. Ich bin gespannt, worum es heute geht.
Es geht um einen Fall, der auf den ersten Blick gar nicht nach klassischem Kriminalfall aussieht. Kein Betrug, kein Hacker, keine Maske, sondern ein Gebäude, das einstürzt. Und die Frage, wer dafür strafrechtlich verantwortlich ist.
Klingt eher nach Bauunfall als nach Kriminalfall. Warum landet das bei euch im Podcast?
Weil es genau um das geht, was uns hier interessiert. Verantwortung, Vertrauen, Organisationsversagen und was Recht daraus macht. Konkret geht es um den Einsturz eines Hotels in Kröf an der Mosel im August 2024. Zwei Menschen sind gestorben, 7 wurden teils stundenlang verschüttet.
Das erinnere ich noch, das war damals in den Nachrichten. Ein Hotel ist einfach in sich zusammengefallen.
Genau, und jetzt, 2 Jahre später, hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage erhoben. Gegen einen Ingenieur für Baustatik. Ihm wird fahrlässige Tötung in 2 Fällen vorgeworfen, fahrlässige Körperverletzung in 8 Fällen und Baugefährdung.
Das sind schon sehr konkrete Vorwürfe. Was genau soll er falsch gemacht haben?
Die Staatsanwaltschaft sagt, er habe die akute Einsturzgefahr des Gebäudes nicht erkannt und keine ausreichenden Gegenmaßnahmen ergriffen. Also nicht, dass er das Gebäude gebaut hat, sondern dass er als Tragwerksstatiker in einer bestimmten Phase hätte erkennen müssen, wie gefährlich der Zustand war.
Und was war da baulich das Problem? Warum ist das Hotel überhaupt eingestürzt?
Der eingestürzte Teil war eine Aufstockung aus den 1980er Jahren. Diese Aufstockung war offenbar überlastet. Das heißt, es lag mehr Gewicht oder mehr Belastung auf der Konstruktion, als sie eigentlich tragen konnte.
Über Jahrzehnte? Oder ist da kurzfristig etwas verändert worden?
Das ist genau der Punkt, den das Gericht jetzt klären muss. Bei solchen Altbauten kommt oft beides zusammen. Materialermüdung über die Jahre, vielleicht bauliche Veränderungen, undokumentierte Umbauten und dann kommt irgendwann ein Zeitpunkt, an dem jemand hinschaut und beurteilen soll, ob das noch sicher ist.
Und dieser jemand war der angeklagte Statiker.
Genau da liegt der Kern des Verfahrens. Er war offenbar in eine Prüfung oder Begutachtung der Statik eingebunden, bevor das Gebäude einstürzte. Die Staatsanwaltschaft sagt, er hätte die Gefahr erkennen müssen. Er selbst bestreitet die Vorwürfe komplett.
Was sagt er zu seiner Verteidigung?
Sein Argument ist, der Einsturz sei für ihn als Tragwerksstatiker nicht vorhersehbar gewesen. Das ist eine wichtige rechtliche Formulierung, weil es bei fahrlässiger Tötung genau darum geht. Nicht, ob jemand etwas Böses wollte, sondern ob er die Gefahr hätte erkennen können und müssen.
Das heißt, hier geht es gar nicht um Vorsatz, sondern um die Frage, wie sorgfältig jemand gearbeitet hat.
Genau, das ist der entscheidende Unterschied. Fahrlässigkeit heißt, jemand hat nicht die Sorgfalt aufgebracht, die man von ihm in seiner Rolle erwarten kann. Bei einem Statiker heißt das, hat er die relevanten Daten richtig eingeschätzt? Hat er Warnzeichen übersehen? Hat er ausreichend geprüft?
Und das ist bei einem eingestürzten Gebäude im Nachhinein natürlich unglaublich schwer zu beurteilen.
Total. Das ist einer der spannendsten Punkte bei solchen Verfahren. Nach einem Einsturz weiß man, dass etwas kaputt war. Aber die juristische Frage ist, ob man das vorher, mit dem Wissen von damals, schon hätte erkennen können. Rückblickend ist fast alles offensichtlich.
Das nennt man, glaube ich, Rückschaufehler, oder? Dass man im Nachhinein denkt, das war doch klar erkennbar.
Genau, dieser sogenannte Hindsight-Bias spielt in solchen Verfahren fast immer eine Rolle. Deshalb braucht es unabhängige Gutachten, die genau rekonstruieren, welche Informationen zum damaligen Zeitpunkt überhaupt verfügbar waren und was ein durchschnittlich sorgfältiger Fachmann daraus hätte schließen müssen.
Wer entscheidet das am Ende? Also, wer beurteilt, ob der Statiker fahrlässig war oder nicht?
Das Gericht, aber gestützt auf Sachverständigengutachten. In solchen Bauverfahren sind praktisch immer weitere Statiker oder Bauingenieure als Gutachter beteiligt, die die Berechnung, die Materialproben und die damalige Dokumentation prüfen.
Also im Grunde beurteilen Fachleute die Arbeit eines anderen Fachmanns.
Genau, und das ist strukturell ein spannendes Problem. Baustatik ist hochkomplex. Ein Laie, auch ein Richter, kann das im Detail kaum selbst nachvollziehen. Das Gericht ist hier stark abhängig davon, wie gut und wie unabhängig die Gutachten sind.
Heißt, die eigentliche fachliche Entscheidung liegt fast außerhalb des Gerichtssaals.
In gewisser Weise ja. Das Gericht muss am Ende juristisch bewerten, ob die geschilderten Fakten den Straftatbestand erfüllen. Aber die Faktenbasis kommt von Fachleuten. Deshalb dauern solche Verfahren auch oft so lange. Zwischen dem Einsturz im August 2024 und der jetzigen Anklage liegen 2 Jahre.
2 Jahre bis zur Anklage, das ist schon eine lange Zeit für die Angehörigen der Todesopfer.
Absolut. Und das ist ein Punkt, der bei solchen Bauverfahren regelmäßig für Frustration sorgt. Aus Sicht der Betroffenen ist 2 Jahre eine sehr lange Wartezeit. Aus Sicht der Ermittlungsbehörden ist es aber oft notwendig, weil technische Gutachten in dieser Komplexität einfach Zeit brauchen.
Gibt es eigentlich noch andere Personen, die theoretisch hätten verantwortlich sein können? Also, war es wirklich nur dieser eine Statiker?
Das ist eine berechtigte Frage. Bei einem Gebäude, das über Jahrzehnte existiert und umgebaut wurde, gibt es potenziell viele Beteiligte. Frühere Bauherren, andere Ingenieure, Behörden, die Baugenehmigungen erteilt haben. Die aktuelle Anklage richtet sich aber ausschließlich gegen diesen einen Statiker, weil er offensichtlich zeitlich am nächsten am Ereignis dran war.
Das heißt nicht automatisch, dass er der Einzige war, der etwas hätte tun können.
Nein, das stimmt. Die strafrechtliche Verantwortung wird immer sehr eng am konkreten Handeln oder Unterlassen einer bestimmten Person festgemacht. Es geht nicht darum, wer irgendwann in der Geschichte des Gebäudes einen Fehler gemacht hat, sondern wer zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Pflicht hatte, die er verletzt haben soll.
Was mich an dem Fall besonders beschäftigt, ist dieser Begriff Baugefährdung. Das klingt fast so, als gäbe es eine eigene Straftat dafür.
Gibt es tatsächlich? Das steht im Strafgesetzbuch. Baugefährdung erfasst genau solche Situationen, bei denen jemand bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Bauwerks gegen die anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben anderer gefährdet. Es braucht dafür nicht mal zwingend einen tatsächlichen Einsturz. Die Gefährdung allein kann strafbar sein.
Also eine Art Vorsorgestraftatbestand für den Baubereich.
Genau, das zeigt, wie ernst der Gesetzgeber das Thema Bausicherheit grundsätzlich nimmt. Weil Bauwerke eben nicht nur Eigentum sind, sondern potenziell viele Menschenleben betreffen, oft über Jahrzehnte.
Was können wir als Hörerinnen und Hörer aus so einem Fall eigentlich lernen? Die meisten von uns sind ja keine Statiker.
Ich glaube, der Lerneffekt liegt weniger im technischen Detail, sondern im Prinzip dahinter. Nämlich, dass Sicherheit oft von einzelnen Fachleuten abhängt, die im Hintergrund arbeiten und deren Fehler oder auch deren Sorgfalt für uns unsichtbar bleiben, bis etwas passiert.
Also ein bisschen wie bei IT-Sicherheit oder bei Finanzprüfungen. Man verlässt sich auf Expertise, die man selbst nicht überprüfen kann.
Genau dieser Vergleich passt sehr gut. Ob es ein Statiker ist, ein Wirtschaftsprüfer oder ein IT-Sicherheitsbeauftragter, in vielen Bereichen unseres Alltags verlassen wir uns auf Fachleute, deren Arbeit wir selbst nicht beurteilen können. Das funktioniert nur, wenn es klare Standards, unabhängige Kontrollen und im Ernstfall auch eine funktionierende Verantwortlichkeit gibt.
Und genau da wird es ja jetzt gerichtlich geprüft. Ob diese Verantwortlichkeit im Fall Kröf eingehalten wurde oder nicht.
Richtig. Und wichtig ist, das Verfahren steht noch am Anfang. Es gibt eine Anklage, keine Verurteilung. Der Statiker bestreitet die Vorwürfe und es liegt jetzt am Gericht, mit Hilfe von Gutachten zu klären, ob tatsächlich eine strafbare Sorgfaltspflichtverletzung vorlag.
Das sollte man auf jeden Fall auch so klar trennen. Verdacht ist nicht gleich Schuld.
Genau, und das gilt hier besonders, weil es um die berufliche Existenz und Reputation eines einzelnen Menschen geht, während gleichzeitig zwei Menschen gestorben sind und die Angehörigen zu Recht Antworten erwarten. Beides muss man im Blick halten.
Ich nehme aus dem Fall vor allem mit, wie sehr technische Sicherheit von einzelnen Entscheidungen abhängt, die für uns als Laien komplett unsichtbar sind.
Das trifft es gut. Wir vertrauen Gebäuden, Brücken, technischen Systemen, ohne die Berechnungen dahinter je zu sehen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass es klare Regeln und im Ernstfall auch eine echte rechtliche Aufarbeitung gibt, wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir bleiben dran an dem Verfahren aus Trier und melden uns, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Crime und Kontext.